Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin auf eurem Lieblingsradiosender Radio X 91.8 MHz. Ihr seid hier immer mittwochs 16 bis 17 Uhr. Und auch heute habe ich ein Thema mitgebracht, was uns hier weltweit eigentlich hier bewegt. Und ich habe mir gedacht, wir müssen unbedingt noch mehr darüber sprechen, weil es wichtig ist zu sagen, was ist eigentlich in Iran los? Wir haben mehrere Anläufe gehabt die letzten Monate und ich habe tatsächlich auch noch andere Berichte hier für euch veröffentlicht. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte und gehen so ein bisschen auch ins Rhein-Main und schauen, was passiert in Aschaffenburg, in Mainz, in Wiesbaden. Wir wissen ja, dass wir hier in Frankfurt eher Zugang haben zu Informationen oder zu öffentlichen Veranstaltungen. Und jetzt habe ich jemanden hier mitgebracht. Es nennt sich Generation Assadi. Viele oder einige vielleicht auch schon wissen, Assadi bedeutet Freiheit auf Farsi oder auf Persisch. Und viele haben das schon irgendwie auf der Straße singend gehört. Und zwar habe ich jetzt jemanden hier bei mir als Gast, einmal Donna und einmal Purai. Seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich freue mich, dass ihr hier auch im Radio spricht, weil das ist ja alles nicht so, sage ich mal, normal. Zumindest für die iranische Bevölkerung. Die sind nicht so frei, wie wir uns das vorstellen. Also Radio, Internet und auch Fernsehen, das sind alles so Elemente, die natürlich Informationen geben, aber eben nicht die Informationen, die eigentlich auf der Straße passieren. Deshalb dachte ich, es wäre ganz gut, mal mit Menschen zu sprechen, die dort leben, mit Menschen zu sprechen, die hier leben und sich engagieren. Und dazu hätte ich jetzt schon mal die ersten Fragen hier. Donna, etwas Persönliches. Also was bedeutet für dich oder was ist so dein persönliches Motivationslinie oder fühlst du dich sogar verpflichtet, hier als in Deutschland lebende oder tatsächlich deutsch-iranische junge Dame etwas zu tun für das Land Iran oder siehst du das auch als Notwendigkeit?
Es gibt mehrere Gründe, weshalb es mir enorm wichtig ist. Zum einen kommen meine beiden Eltern aus dem Iran und das sind eben auch die persönlichen Gründe oder Motive. Ich war jetzt selbst schon 4-5 Mal im Iran und sobald man anfängt, aktiv zu werden, muss man auch den Wunsch begraben, wieder einzureisen. Also das ist dann jetzt schon mal für mich klar, dass ich nicht mehr einreisen werde, bis die Islamische Republik gestürzt ist. Da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ich finde, dass das niemals ein Grund sein sollte, weshalb man seine Meinung nicht äußert, wenn man in einer Demokratie lebt, wenn man Freiheit und Menschenrechte genießt, dann müssen wir alle zusammenhalten und eben uns lautstark für Sachen stark machen, für die Menschen in anderen Ländern, in totalitären Regimen gerade ihr Leben verlieren. Und ich finde, deswegen sehe ich das als meine Pflicht, gerade jetzt auch hier in dem Fall, wo ich eben auch den persönlichen Bezug habe und also eben durch Social Media Bekannte und so weiter beobachte, was im Iran gerade passiert. Und das Regime versucht jetzt schon seit mehreren Monaten, seit 4,5 Monaten eben diese Revolution in Keim zu ersticken. Also und da scheuen sie sich auch vor nichts. Also das Internet wird lahmgelegt oder ist lahmgelegt seit 4,5 Monaten. Also beispielsweise habe ich in diesen 4 Monaten nur 2-mal mit meinen Großeltern kommunizieren können. Gleichzeitig wird, also jeder, der seine Meinung äußert, der irgendwie auf Social Media aktiv ist, der auf einer Demo ist und sein Handy mitnimmt, riskiert sein Leben und viele sind verschleppt. Werden hingerichtet, es gibt kein Gerichtsverfahren, wie wir es uns hier vorstellen und deren Urteil ist dann Krieg gegen Gott, also jenseits unserer Vorstellung hier und genau, also ich finde es daher sehr wichtig, dass wir gerade hier, wo wir unsere Meinung äußern können, darauf aufmerksam machen und gleichzeitig gibt es eben auch vieles, was wir auch von hier aus machen können, also was Deutschland oder Europa, die EU ändern muss und das gilt dann für den Iran, aber auch prinzipiell an der Außenpolitik und ich wünsche mir da eben die Veränderung und dafür setze ich mich gerade ein.
Wir werden jetzt auf die einzelnen Punkte, die du gerade erwähnt hast, auch tatsächlich nochmal im Laufe der Sendung eingehen. Aber vorab nochmal etwas Persönliches über Purdia. Würde mich jetzt sehr darüber freuen, wenn du uns mal ein bisschen was Persönliches über dich erzählst, beziehungsweise was ist so deine Motivation und Notwendigkeit, um über dieses Land oder diese Regierung zu sprechen?
Ja, hallo, ich bin Purdia, bin erst seit 2020 in Deutschland. Ich bin selbst seit Beginn dieser Bewegung sehr motiviert, denn ich bin mir vielleicht zum ersten Mal so sicher, dass wir es dieses Mal schaffen können. Ich denke, dieses Mal ist wirklich anders und die Veränderungen sind sehr nah. Das ist nicht nur ein Gefühl oder eine persönliche Meinung, sondern es gibt viele Beweise dafür. Wenn wir uns vorstellen, dass diese Proteste jetzt völlig vorbei sind, obwohl es nie so ist, können wir deutlich sehen, dass die Menschen nie wieder die bisherige Lebensweise akzeptieren werden, die immer von der Regierung gefördert und erzwungen wird. Ich glaube, seit dem Tod von Jina Mahsa Amini ist in den Iraner und Iranerinnen irgendwie eine neue Energie, eine neue Motivation geweckt wurde. Dieses Regime existiert seit 44 Jahren und in dieser Zeit hat das iranische Volk immer wieder versucht, Reformen durchzuführen, um sich schrittweise der Demokratie anzunähern.
Ja, die Schritte sind tatsächlich gescheitert auch in der Vergangenheit. Es war sehr schwierig. Also ich meine, wir jetzt hier in Europa oder weltweit bekommen tatsächlich Horrorgeschichten gerade mit. Aber das passiert ja seit über 40 Jahren, wie du es gerade gesagt hast. Es war nur nicht präsent für all die Menschen, die jetzt hier speziell in Europa leben. Also durch diese Revolution, die jetzt so angeregt worden ist im Oktober 2022, hat sich das nochmal, ja, ich sag mal, eröffnet. Und alle Welt sprechen. Ich spreche ja auch gerade darüber und freue mich sehr, dass ihr auch hier in unserem Radio X hier dabei seid. Du hast gesagt, es ist notwendig und du fühlst dich verpflichtet. Du willst gerne auch mit deinen Großeltern sprechen, aber dein Engagement, den du da gibst, was bedeutet das ganz persönlich für dich? Und vielleicht nochmal in die Ecke, ja, und warum dieses Engagement? Das ist ja zeitaufwendig. Kannst du das leisten?
Wir haben ja die Gruppe Generation Azadi gegründet und es ist eine Hochschulgruppe und also wir sind seit 4 Monaten sehr aktiv auf Demonstrationen, aber auch wie jetzt heute hier stehen, also sitzen wir hier im Radio oder versuchen eben, soweit es geht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Manchmal sind wir sogar in Schulen und dürfen was über den Iran berichten oder über die aktuelle Situation. Ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir machen. Natürlich ist es ein sehr emotionales Thema und das belastet einen auch enorm, aber gleichzeitig kann man in so einer Situation gar nicht wegschauen oder man ist so hilflos, dass gleichzeitig hat man eben sehr viel Hoffnung und ich persönlich habe genauso wie Purdia eben gesagt hat, viel Hoffnung, dass sich was verändert und dass das diesmal klappt und es gab ja schon mehrere Versuche in den 40 Jahren, dass sich irgendwas verändert und bislang war es leider vergeblich, aber diese Revolution, dieses 2022/23, die ist nicht mehr zu stoppen und man sieht das immer wieder. Auch erst vor 3 Tagen kamen Bilder aus Baluchistan, das ist eine Provinz im Iran, Sistan Baluchistan. Es waren Unmengen an Menschen, die auf der Straße protestiert haben, auch heute in Teheran. Also die Revolution ist nicht mehr zu bremsen. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir weiterhin aktiv bleiben und auch unsere Forderungen an die Politik hier eben mitgeben. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel den Alltag, meinen Alltag hier anschaue, auch hier, dass ich jetzt einfach momentan so aktiv sein kann und das dann vergleiche mit jungen Menschen im Iran, jetzt gerade riskieren die ihr Leben, aber ich meine so prinzipiell, was ich hier alles machen darf und die dort nicht machen dürfen, also sei es als Frau Fahrradfahren ist verboten, Kopftuch, man muss eben Hijab tragen. Es gibt zum Beispiel im Bus so eine Geschlechterapartheit, das heißt hinten sitzen die Frauen, vorne die Männer und auch vor Gericht ist die Aussage einer Frau nur halb so viel wert wie die eines Mannes. Die Frauen werden im Iran eben auch systematisch unterdrückt. Auch
Purdia, Wie siehst du das und warum engagierst du dich und wie sieht dein ganz persönlicher Engagement aus?
Ja, also ich bin zwar kein Exilant, aber sobald ich den Iran verlassen hatte, wusste ich, dass ich den Iran wegen der Militärdienstpflicht zumindest für eine lange Zeit nicht mehr besuchen durfte. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass man vom Regime verfolgt wird, wenn man im Ausland gegen das Regime aktiv ist. In den 3 Jahren, in denen ich in Iran verlassen habe, bin ich nicht in den Iran zurückgekehrt. Und ich konnte meine Eltern fast 2-mal persönlich in einem dritten Land zu treffen.
Ja, dazu fällt mir auch gerade ein, zum Beispiel mein Vater, der ist ja auch im Exil hier und war seit 44 Jahren nicht mehr im Iran. Und auch, also es gibt so viele Menschen auch, die hier leben und eben so viele Geschichten mit sich tragen, ob es jetzt Fluchterfahrung oder einfach im Gefängnis im Iran saßen, auch einfach nicht mehr einreisen können. Und ich wünsche mir, das ist auch für mich so eine persönliche Ambition, dass ich zum Beispiel mein Vater einmal in seinem Leben nochmal nach Hause darf und seine Eltern nochmal sehen kann. Das wurde schon vielen Leuten weggenommen, dass sie eben ihre Eltern noch einmal sehen konnten. Mhm. Und das finde ich als auch einfach furchtbar.
Ja. Ja, das ist tatsächlich eine psychologische Zermürbung für viele Familien, die geflohen sind. Natürlich sind wahrscheinlich deine Großeltern froh, dass die Familie glücklich ist, aber wenn man sie nicht sieht, dann ist das schon etwas befremdend.
Also es ist wirklich schwer zu sagen, was Engagement ist, aber ich denke, jeder, der etwas getan hat, egal wie klein oder groß ist, jemand, der an Demos teilnimmt oder jemand, der eine Story auf Instagram gepostet oder eine Demo organisiert, also alle sind wertvoll. Ich bin auch persönlich von Regime, also von Brutalität von Regime im Iran irgendwie betroffen. Also wenn ich im Iran war, ich bin in einem Stadt aufgewachsen, in der Konzerte verboten sind. Wir hatten eine Orchester in Mashhad und wir spielten iranische Klassikmusik, nicht Rock oder Heavy Metal. Denn die sind im Iran sowieso verboten, weil das Regime glaubt, dass solche Musik ein Symbol der westlichen Länder ist und die Werte der islamischen Kultur verletzt. Obwohl wir eine traditionelle Musik spielen wollten, hatten wir kaum eine Chance, ein Konzert ohne Stress oder Bedrohung zu erleben. Ich erinnere mich, dass unsere Konzertmeister einmal von Basijis oder Sicherheitskräften mit einer Waffe bedroht wurde. Sie sagten uns, dass wir in einer heiligen Stadt, Mashhad, leben und es uns nicht erlaubt ist, mit Frauen auf der Bühne Musik zu spielen. Also ich habe alle diese Erfahrungen gehabt und wenn ich jetzt gerade in Deutschland, in einem freien Land lebe, fühle mich irgendwie verpflichtet, diese Bewegung, diese Revolution unterstützen, besonders also die Menschen, die Frauen, die gerade im Straße im Iran demonstrieren.
Wow, also ich bin selbst so ein bisschen fast sprachlos. Ich kann mir das fast alles nicht so richtig vorstellen und bin selber gerade so ein bisschen, oh je, ich würde so viele Fragen stellen. Aber ich glaube, das ist so aus meiner Emotion. Wir bleiben mal jetzt hier bei dem schönen Musikkonzert und machen eine kleine Pause für euch, damit ihr auch nochmal so verdauen könnt, was wir alles gesagt haben. Und für euch erstmal Musik. Ja, ihr seid hier wieder zurück beim Polytopia Magazin hier auf Radio X 91.8 MHz. Schön, dass ihr noch dran seid. Wir, meine Gäste und ich, Pudia und Donna, sitzen hier und wir sprechen gerade über Aktionen, die hier im Rhein-Main-Gebiet stattfinden und über ihre persönlichen Erfahrungen beziehungsweise auch Erlebnisse, die sie hier sowohl wie auch im Iran erlebt haben. Ja, als in einem Rechtsstaat und diese Ungleichgewicht zwischen der Gesellschaft oder in der Gesellschaft macht auch was mit der Gesellschaft. es hat sich ja weltweit alles ausgesprochen. Viele wissen jetzt, was in Iran los ist. Aber was passiert denn eigentlich hier in Deutschland oder in Frankreich oder im Allgemeinen in der EU? Habt ihr das Gefühl, dass die Menschenrechte in Iran angeprangert werden und auch das Regime angeprangert wird mit seinen Entscheidungen? Wie wirkt sich das so hier auf die Europäerinnen aus? Und gab es denn überhaupt irgendwelche Anliegen der Regierungen hier aus Europa?
Die Menschen im Iran haben von Anfang an nach Unterstützung gefragt oder gebeten. Es ist nicht so, dass die irgendwie erwarten, dass man in Iran einmarschiert, weil den Kampf, sage ich mal, müssen oder führen sie selbst. Es geht aber darum, dass man aufhören sollte, mit ihrem Peiniger zu kooperieren. Leider hat sich bislang nicht viel verändert. Das sind immer kleine Schritte und mühsame Schritte wirklich, die in den letzten 4,5 Monaten getätigt wurden. Und eben, es ist sehr enttäuschend. Also man wartet und hofft auf ein Zeichen von der EU. Beispielsweise gab es vor zwei Wochen eine große Demo in Straßburg. Da sind alle aus Deutschland und aus ganz Europa sind da hingegangen. Und wir haben eben gefordert, wie auch schon die letzten 4,5 Monate, dass die Islamische Revolutionsgarde auf die Terrorliste gehört. IRGC, Terrorists, war so eine Hauptparole.
Wer ist das, diese IRGC?
Also die iranische Revolutionsgarde ist die wichtigste und mächtigste Institution der Islamischen Republik. Sie hat eben das ganze Militär Apparat, aber auch eben kulturell und wirtschaftlich ist sie sehr mächtig im Iran. Also beispielsweise das Staatsfernsehen, aber auch Kino, alles läuft über die Revolutionsgarde. Und sie haben sehr viel Einfluss, auch wenn es auch im Terrorismus sind sie ein Vorreiter, kann man sagen. Also sie sind international auch tätig und das ist auch einer der vielen Gründe, weshalb wir auch fordern, dass die Revolutionsgarde auf die Terrorliste gehört. Sie haben auch schon in Deutschland, in Europa immer wieder gab es Anschläge. Es gibt auch Beweise für diese Anschläge und Morde. Und
vielleicht konkreten?
Also einmal beim Mykonos-Attentat 1992 in einem griechischen Restaurant. Da wurden iranische bzw. auch kurdische Exilpolitiker im Auftrag vom iranischen Geheimdienst schwer verletzt oder ermordet. Und dann gibt's noch in Wien gab es immer Rossemlu, der wurde ermordet. Dann in Bonn, ein sehr bekannter iranischer Künstler, Farrokhzadeh, wurde geköpft, in seiner Wohnung gefunden. Außerdem gibt es auch jetzt aktuell, gab es ja in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Monaten, versuchte Anschläge auf eine Synagoge. Und auch da war die Islamische Revolutionsgarde eben involviert.
Involviert. Wie ist denn das jetzt ausgelaufen? Also was hat denn überhaupt die Bundesregierung oder die BRD gefordert mit der EU? Und was ist denn bei diesem Beschluss herausgekommen?
Also die Forderung lautete eben, dass diese Revolutionsgarde auf die Terrorliste gesetzt wird und dafür hätte die EU einstimmig, also alle Länder der EU hätten einstimmig dazu stimmen müssen. Dem ist leider nicht geschehen und daher ist sie nicht als terroristisch eingestuft.
Das war am Ende letztendlich die Entscheidung?
Genau, sie ist jetzt nicht auf der Terrorliste. Mhm. Es wurde sich wieder auf ein paar Sanktionen hat man sich geeinigt. Also 18 Verantwortliche und 19 Organisationen im Iran wurden auf diese Sanktionsliste gesetzt. Darunter auch Mitglieder dieser Islamischen Revolutionsgarde. Aber zum Vergleich, in USA oder auch England jetzt inzwischen und Kanada, da sind es Tausende, die auf dieser Liste stehen. Und das reicht eben einfach nicht. Und gerade Deutschland ist ja mit der wichtigste Handelspartner für den Iran. Und klar, man hört auch da, also wenn man jetzt mit Politikern hier sich austauscht, Deutschland hatte bislang ja immer gemeint, dass es nicht so viel bringt, wenn sie einzeln, als wenn es nicht auf EU-Ebene beschlossen wird. Nun hat aber die EU nicht eingewilligt, also die Revolutionsgarde ist nicht auf der Terrorliste. Dementsprechend frage ich mich, warum Deutschland nicht als Vorzeigeland, sage ich mal, der EU, die sich jetzt eben dem widmet und zügig diese Entscheidung beschließt, weil ich finde, wir warten jetzt seit Monaten und Monaten und wenn das wirklich passieren sollte oder wenn das wirklich der Wille ist, also ich meine mit Reden, die Reden sind alle toll, die von der Außenministerin, aber auch von allen Politikern gerade sind, die setzen sich dafür ein, so hört es sich an, aber de facto ist nicht viel passiert. Es ist wirklich enttäuschend, weil es geht hier um Menschenleben und stündlich passiert was im Iran und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da nicht eben einfach mal sich dazu, also eben zu den Werten bekennen kann, die man seit, also die man als Deutschland oder als Europa proklamiert. So.
Also eine sehr schwache Entscheidung am Ende. Also Sanktionen, davon haben wir ja jetzt seit dem ukrainischen Angriff der russischen Militärs viel gehört, aber sind Sanktionen ja eigentlich nur eine, ja, ich sag mal, Umstrukturierung des Handels. Ne? Das kommt dann eben nicht aus Russland direkt, das Gas, sondern es geht mal über die Türkei oder über Griechenland, kommt dann trotzdem nach Europa. Also Sanktionen ist so wie so ein, jetzt wie so ein Zauberwort, ja, aber es passiert eigentlich nicht wirklich etwas.
Ja, gerade jetzt, wo Russland erwähnt wurde, auch beispielsweise die Drohnen in der Ukraine, da wurde ja bewiesen, dass das jetzt auch Drohnen aus dem Iran sind. Also man sieht eben auch da, wo die Islamische Republik, Russland, die halten ja auch zusammen. Und was bringt es, wenn wir Russland sanktionieren, wenn wir aber beim Iran eben dieses Paket, so wie, also wie es was bringen würde, nicht abschließen, so.
Wie siehst du denn das? Also du hast jetzt auch diese europäische Entscheidung gehört und selbst auch verfolgt. Was hältst du davon?
Also ich glaube, die Sanktionen müssen die Islamische Garde direkt betroffen werden, nicht nur die Menschen, weil in den letzten 44 Jahren die Sanktionen war irgendwie, dass fast nur die Menschen damit betroffen war. Und wir sehen gerade, dass viele Kinder und so, wir sehen gerade, dass die Kinder und die Familien von der Regimegarde gerade in Deutschland oder in Europa, in USA ganz im Wohl leben und die sind diejenigen eigentlich, dass die Sanktionen treffen muss, aber bis jetzt war das leider nicht so und ich hoffe, dass die Sanktionen werden richtig gesetzt werden.
Umgesetzt werden. Mhm. Also man sieht es ja auch tatsächlich, wenn ich jetzt mal Ukraine wieder in Anspruch nehme als Beispiel. Die Sanktionen sind raus. Was passiert? Eigentlich geht es darum, dass die Ukrainerinnen und Ukrainerinnen nichts davon haben. Die Russen und Russinnen müssen zahlen, müssen ihre jungen Menschen in den Krieg ziehen lassen. Und hier in Europa müssen die Bürgerinnen und Bürger einfach ihr Portemonnaie aufmachen und noch mehr Geld zahlen. Es entwickelt sich so, dass am Ende immer jemand zahlen muss. Und wer ist es? Die Bürger.
Ja, genau. Also ich muss das auch erwähnen, dass die Waffen, das gerade im Iran im Straße gegen die Menschen verwendet wird, kommen fast alle vom EU oder USA und also die Sanktionen müssen genau die Sicherheitskräfte, Sicherheitsanlage treffen.
Mir fällt gerade noch ein, also wir sehen ja jetzt gerade zum Beispiel, dass viele Patenschaften angenommen wurden von Politikern, Abgeordneten, die eben so auf die einzelnen Inhaftierten aufmerksam machen, weil wir eben die Vergangenheit eben gezeigt hat, dass politischer Druck oder auch Bekanntheit eines Gefangenen dieser Person Immunität gibt und sie zumindest man kann versuchen, sie so zu schützen und ich finde, das ist eine tolle Sache, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass das nicht reicht. Also es braucht wirklich etwas, was die Situation nicht nur, wir können keine Pflaster drauf machen, wir müssen jetzt was verändern und wir dürfen da auch keine Zeit mehr verlieren. Und ich frage mich immer wieder, ob das da wirklich ein politischer Wille da ist. Also wenn wir uns beispielsweise auch anschauen, wie lange es gedauert hat, bis Deutschland überhaupt sich geäußert hat zu der Revolution da überhaupt nur mal einen Tweet rausgegeben hat. Das hat so lange gedauert. Und das zeigt eben, also ich sehe das noch nicht so, ich glaube es einfach nicht, wenn eben davon gesprochen wird, dass man was wirklich verändern möchte. Zeitgleich sieht man aber eben, dass die Menschen im Iran, aber auch gleichzeitig, ich würde sagen, die Diaspora, die Menschen hier, wir sind alle sehr wach geworden, wachgerüttelt. Wir haben unser Ziel, unsere Träume jetzt vor Augen und es ist nicht mehr, ich habe nicht das Gefühl, dass jemand hier abzubremsen ist. Es ist zu lebendig. Also und deswegen glaube ich, dass es sich verändern wird. Ich glaube dran, dass die Politik gegenüber dem Iran, sich der Islamischen Republik, sich langfristig verändern wird. Ja, alleine, weil wir eben, wir fahren nach Straßburg, wir haben die Bereitschaft, nach Berlin zu fahren. Am 11. Februar gibt es eine Demo in Paris, eine Großdemo. Es gibt, alle sind, also wenn die Politiker nichts ändern, dann gehen wir vor die Tür und erinnern sie nochmal dran. Und wir sind da alle motiviert, ambitioniert und genau, und man kann uns nicht mehr stoppen. Vor allem die Menschen im Iran nicht.
Interessant finde ich das, dass du vorhin gesagt hast, Internet wird total gekappt. Mhm. Also es gibt eigentlich gar keine Kommunikation. Man merkt nicht, also man spürt nicht mehr, wie die Revolution sich weiterentwickelt. Ich finde, das ist einer der ganz wichtigen Elemente, die diese Kommunikation nach außen tragen. Das war ein starker Schachzug der iranischen Regierung, so zu agieren. Vielleicht nochmal zu einem anderen Schachzug. Habt ihr ganz klare Forderung? Habt ihr ganz klare Vorstellungen, was man ja der Welt sagen kann, was man in Iran verändern kann?
Ich glaube, die letzten 44 Jahre haben uns eindeutig bewiesen, dass das Einzige, was wir machen können, ist eben mit diesen Menschen, die da oben stehen, mit den Menschen der Islamischen Republik, gar nicht zu sprechen, mit ihnen nicht zu verhandeln, sondern endlich mal hinzuhören, was die Menschen im Iran sagen, die Bevölkerung. Und die Menschen, das ist ganz eindeutig, man muss einfach mal kurz auf Instagram sich anschauen, wie viele Leute gerade auf der Straße sind, wie viele gerade sterben, wie viele ermordet wurden, wie viele im Gefängnis sitzen. Man sieht eben, was die Menschen wollen. Also es ist nicht zu übersehen. Das, was halt eben hier leider auch heute noch sehr präsent ist, ist eben die Lobbyarbeit von der Islamischen Republik. Viele, viele Journalisten hierzulande, aber auch Berater und Beraterinnen, die arbeiten eben gezielt darauf hin, den Iran von einer anderen Seite zu zeigen, also die Islamische Republik von einer anderen Seite zu zeigen. Und wenn man eben nicht so ganz in der Thematik drin ist, dann kann man auch leicht in diese Fallen hineinfallen. Also ich meine, das System ist nicht einfach so mächtig. Die wissen, was die machen, die haben ihre Tricks, und aus dem Grund muss man eben ganz eben auch hier achtsam sein, wen lasse ich sprechen, was passiert hier. Also auch beispielsweise ein Artikel von der FAZ vor 3 Monaten, das war so voll von Propaganda, von Regimepropaganda. Sowas passiert ganz häufig und das macht uns hier natürlich umso wütender, wie so man solche Leute sprechen lässt, wenn es doch so viel Bereitschaft gibt, auch eben. Also die Menschen im Iran, die wollen Veränderungen, die wünschen sich nichts Sehnlicheres. Wieso unterstützt man das nicht endlich?
Gibt es von deiner Seite eine richtige Forderung, wo du sagst, hey, das wäre mal der erste, zweite, dritte, fünfte Schritt?
Ich wollte sagen, dass die Zukunft vom Iran gehört zum jungen Menschen, die gerade in der Straße kämpfen. Und die EU, die Deutschland, die Politiker müssen das wissen, dass in Zukunft sie müssen mit den jungen Menschen verhandeln. Deswegen bitte ich die Politiker, dass die Verhandlung mit dieses Regime beenden, und die müssen die SEPA bzw. Islamisch Guard im Terroristen setzen und die Opposition also ihm anerkennen zu können.
Ja, für euch erstmal eine kleine Pause zum Nachdenken. Ja, ihr seid wieder hier zurück beim Politopia Magazin auf Radio X 91.8 Megahertz, und meine Gäste sind hier. Wir sprachen eben gerade über die aktuelle europäische Entscheidung
die Islamische Revolutionsgarde als eine terroristische Organisation anzuerkennen, wurde abgelehnt. Das heißt, die IRGC, also die Islamische Revolutionsgarde, was wir sehr bedauern, wie wir gerade gehört haben, haben sie anscheinend auch schon mehrere Anschläge hier in Europa verursacht, sind in Iran tatsächlich als eine Zusatzmilitärinstitution aufgestellt worden, die letzten 40 Jahre, dass die Menschen bewacht, unterdrückt, sie terrorisiert, sie tatsächlich verschleppt, in Gefangenschaft bringt oder am Ende auch hinrichtet. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht, aber die Visionen oder diese Forderungen, die ihr gerade auch genannt habt, machen Sinn. Also die alte Regierung, ich hatte mal vor ein paar Monaten schon Gäste hier, wir haben tatsächlich über Dramen und Szenarien gesprochen. Also wie kann eine Regierung seine Gesellschaft so in so ein Szenario reinbringen und überhaupt keinen Respekt gegenüber den Menschen zu bringen, die da einfach leben wollen, auch in Iran. Weil Iran, so wie ich das jetzt von vielen gehört habe, ist ein wunderbares Land. Niemand würde da wegfliegen oder wegfliehen am Ende, wenn das Land in Frieden und in menschengerechten Zuständen dort existieren würde. Vielleicht hast du noch eine Geschichte, die du uns kurz erzählen willst, was es so für Schicksale gibt, dass zum Beispiel gerade diese Islamische Revolutionsgarde auch veranstaltet oder wie sie arbeitet und was da genau passiert.
In den letzten Monaten sind sehr viele junge Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen, getötet worden, aber auch viele wurden hingerichtet. Und ich zähle einfach mal ein paar Namen auf: Nika Shakarami, sie war 16, Hadis Najafi 22, Kion Parfalak 10, Aida Rustami, Mohammad Mehdi Karami oder Sarina Ismailizadeh 16, zu der kann ich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Also bei Sarina war es so, dass sie von den Polizisten gepackt wurde und mit Schlagstöcken mehrfach auf dem Kopf geschlagen wurde. Also ihre Stirn war zum Teil komplett zertrümmert worden. Und sie war ein äußerst intelligentes Mädchen, auch sehr aktiv auf Social Media. Und sie hatte einen YouTube-Channel und der war auch ziemlich erfolgreich. Ja, und darin hat sie auch immer von ihrem Alltag erzählt. Sie hat von ihren Träumen und Reiseplänen gesprochen und auch deutlich Position zu den Rechten der Frauen im Iran eingenommen, was ziemlich mutig ist, wenn man von Iran aus so einen YouTube-Channel hat. Das muss man sich mal vorstellen, wie mutig diese Generation auch ist. Also sie war eben mit ihren Klassenkameraden auf einer Demo nach dem Mord von Hadis Najafi und nach dem Mord von Mahsa Amini, aber danach kam auch Hadis ums Leben und Nikash wurde getötet. Und dann war sie auch eben auf einer Demo. Und nach ihrem Tod, nach ihrem Mord, wurde ihre Mama immens eingeschüchtert. Also das islamische Regime hat sie schikaniert und eingeschüchtert. Man hat ihr gedroht, dass wenn sie vom Staatsfernsehen nicht irgendwie behaupten würde, dass das ein Suizid war und ihre Tochter vom Gebäude gesprungen ist, dass es dann Konsequenzen gibt. Und sie war alleinerziehende Mutter und hatte noch einen Sohn und es wurde ihr dann gedroht, dass ihm was angetan wird, wenn sie das nicht eben gesteht. Und für sie war die einzige Lösung, eben Suizid zu beginnen. Das zeigt eben auch nochmal diese Perspektivlosigkeit, dass es sind halt eben so viele Schicksale, die man da eben gerade sieht und tagtäglich, es passieren so viele schreckliche Dinge. Auch der Tod von Kion, der war 10 Jahre alt und wurde im Auto vor seinen Eltern angeschossen. Sein Vater lag danach noch Wochen im Koma. Als er aufgewacht ist, hat man es ihm noch nicht direkt gesagt. Er wusste noch gar nicht, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Und als er eben über dem Berg war, hat er das dann auch erfahren. Und es ist einfach, so viel Schmerz, den man da miterlebt. Und gleichzeitig sieht man trotzdem, wie mutig auch diese Eltern sind oder diese Kinder, weil sie eben trotz all dem weiterkämpfen und eben nicht sich nicht einschüchtern lassen. Also die Mutter von Sarina hat nicht im Staatsfernsehen ein Geständnis gemacht oder auch Kions Mutter auf der Beerdigung hat hinausgeschrien, ganz eindeutig, wer der Mörder ist, nämlich das islamische Regime. Und sie teilen Bilder von ihrem Kind, von ihrem Sohn und seine Freude, seine alles, was er als, ja, also genau.
Ja, das ist so emotional, dass man gar nicht so richtig die richtigen Worte findet, ja, um so einen Zustand zu beschreiben. Ja. Ja, für unsere Zuhörerinnen, die da draußen jetzt an den Apparaten sind und zuhören, was gibt's denn für Aktionen in Zukunft? Und wo und auf welchen Seiten findet man Informationen über eure, in dem Falle Generation Asadi oder andere, ja, Demonstrationen?
Wir sind auf Instagram zu finden. Also wir, wie du schon eben gemeint hast, wir heißen Generation Asadi, also Generation und Azadi zusammengeschrieben. Und wir posten da eigentlich täglich darüber, was gerade im Iran los ist. Wir posten täglich, was gerade im Iran passiert, auch unsere Aktivitäten und Aktionen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Seite Iran Protests Germany. Da, egal wo man sich in Deutschland befindet, da werden wöchentlich alle Demos gepostet, die in dieser Woche dann stattfinden oder am Tag stattfinden. Und ja, finde ich auch eine sehr wichtige Seite. Und man kann auch sehen, wem wir folgen und da eben auch nochmal auf die Nachrichtenseiten Zugriff haben dann. Und genau.
Das klingt schon mal gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass jetzt gerade jetzt Anfang Februar wurde auch ein Film gezeigt, der in Cannes auch einen Preis gewonnen hat. Es handelt sich um den Holy Spider und das ist auch eine Geschichte von einer Journalistin im Iran, die ja Mörder oder ihre Machenschaften, die gegen Menschen, die in Iran Widerstand leisten oder sich halt eben der Gesellschaft nicht unbedingt anpassen, auch ermorden. Darüber hat sie berichtet und hat auch diesen Film am Ende mit anderen Kollegen zusammengestellt. Holy Spider ist tatsächlich auch in konventionellen Kinos. Vielleicht hört ihr das in unserem CinemaScope oder über diesen Film in dem Falle, Entschuldigung, und über die Kinos in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden. Was ist denn so in Zukunft noch? Gibt es irgendwas ganz Bestimmtes? Gibt es Forderungen? Gibt es irgendwelche offenen Briefe oder dergleichen, womit ihr euch beschäftigt? Und was sind eure nächsten Schritte?
Also wir posten regelmäßig Petitionen. Man kann schon allein durch das Unterschreiben von Petitionen seinen Beitrag leisten. Genau, also wenn ihr uns folgt, werdet ihr die auch finden. Und ansonsten gibt es jedes Wochenende eigentlich Demos, meistens an den Samstagen. Auch da habe ich jetzt kein konkretes Datum, aber meistens findet man uns samstags in Frankfurt an der Alten Oper oder am Römer gibt es immer mal wieder eine Demo. Genau.
Okay, und in Mainz oder Wiesbaden?
Da auch, aber meistens kommen die Mainzer dann alle zusammen nach Frankfurt, damit wir eben eine größere Menschenmenge haben, aber es gibt dann alle paar Wochen mal wieder dann eine auch in Mainz und wir hatten auch selbst schon ein paar Demos an der Uni in Mainz, aber auch in Frankfurt gab es schon auf dem Campus mal eine Demo, genau.
Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei den Zuhörern, die zugehört haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich hier bei den Gästen, einmal Donna und einmal Puria. Es war sehr schön mit euch hier nochmal diese Erfahrung, diese krassen Erfahrungen auch aus Iran oder anderen unterschiedlichen Geschichten, die man so selten tatsächlich in den konventionellen Medien trifft. Aber mittlerweile beschäftigen sich einige damit. Ich freue mich sehr, dass ihr hier fürs Politopia-Magazin gesprochen habt. Vielen lieben Dank. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen. Und vielleicht treffen wir uns ja wieder und können nochmal vielleicht über positive Forderungen oder auch dann Endergebnisse am Ende sprechen. Ich danke Ihnen.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Frau Leben, Freiheit, Zan Zendegi Azadi.
Ja, das jetzt erstmal als Ende. Politopia Magazin, alle Webseiten, Instagram und all der anderen werde ich auf unsere Website politopiamagazin.de drauflegen. Dann könnt ihr auch schauen, wo ihr dann nähere Informationen bekommen könnt, falls ihr euch auch mal ja intensiver mit dem Thema beschäftigen möchtet oder was anschauen möchtet. Ja, das war's jetzt hier beim Politopia Magazin. Und alle Sendungen oder auch diese Sendung, die Sie jetzt gerade hören, könnt ihr auf der Webseite politopiamagazin.de nachhören. Gleichzeitig wird morgen Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr, wenn alles gut geht, auch diese Sendung wiederholt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, hoffe, wir konnten euch mit den Informationen jetzt hier auch präsentiert werden. Ich sage erstmal bis zur nächsten Woche, Mittwoch, 16 bis 17 Uhr für euch. Am Mikrofon Dada und ich sage ciao, bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Wir beenden das Ganze mit Musik.